Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Alex, verwandt mit einigen Leuten von hier. Willi ist mein Onkel, Henry ist mein Bruder und noch andere Onkel und Tanten habe ich hier, meine Eltern. Ja, es ist immer spannend, hier zu stehen und etwas weiterzugeben. Und einerseits freut man sich, einerseits ist es schon herausfordernd. Wer von euch hat eine Liste, egal ob sie jetzt schriftlich oder auch im Kopf, von Sachen, die da drinne stehen, wie zum Beispiel, das möchte ich unbedingt machen, das möchte ich unbedingt sehen, das möchte ich unbedingt noch erleben. Ich denke mal, jeder hat so eine Liste. Ich habe vor kurzem mit meiner Arbeitskollegin gesprochen, da kam gerade der Coronavirus auf und Gespräch ging hin und her und dann fragte sie auch, meinst du wirklich, dass es auch so schlimm kommen kann, dass man sterben kann? Ich sage, und selbst wenn. Wir als Christen, für uns ist es doch nur ein Übergang von hier in eine andere Welt. Und sie sagte spontan, oh bitte noch nicht. Ich möchte noch die Dominikanische Republik sehen. Denn man sagte ihr, dass dieses Land sehr schön ist. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wo ich noch recht jung war. Dann habe ich mir auch so im Stillen gehofft, Jesus, ist schön, wenn du kommst, aber bitte noch nicht. Ich habe noch einiges zu erleben. Ich bin noch nicht verheiratet, habe noch keine Familie. Es ist noch so vieles. Und er ist noch nicht gekommen. Und ich hatte auch in meiner Liste, auch in meinem Kopf, ich will unbedingt irgendwann mal Israel sehen. Und vor einigen Wochen ist dieser Wunsch auch in Erfüllung gegangen. Und ich durfte durch Israel reisen, einige Orte besuchen, wo Jesus selbst war und andere historische Orte. Nicht jeder Wunsch, den wir haben auf unserer Liste, geht in Erfüllung. Aber es ist wichtig im Leben, Wünsche und Ziele zu haben. Als Mose noch am Hof des Pharaos lebte, brannte in ihm sein Herz oder in seinem Innern, sein Volk zu befreien. Er konnte es nicht mit ansehen, dass sein Volk so leiden musste. Seine Befreiungsaktion, die er gestartet hatte, verlief im Sande. Er musste fliehen und 40 Jahre später, als er sich damit abgefunden hatte und wo er vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet hat, erfüllt Gott ihm diesen Wunsch. Und Mose darf der Befreier Israels werden. Mose und das Volk erlebten wirklich ganz viel. Sie erlebten, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott Wunder vor ihren Augen getan hat. Aber für Mose stellte sich eine Frage, und die er unbedingt beantwortet haben wollte. Gott, wer bist du? Wie bist du wirklich? Er hat etwas gesehen, aber er sah, es ist aber auch noch nicht das Ende. Und er wollte mehr von Gott sehen. Er wollte mehr sehen, wie Gott ist. Und als sich die Möglichkeit anbot, ergriff Mose diese Gelegenheit. Und in 2. Mose 33 heißt es, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose wollte Gottes Herrlichkeit sehen. Ich möchte gleich mit euch diesen Abschnitt lesen, wie es dazu kam, dass Mose diesen Wunsch an Gott äußert. Ich möchte einfach ein paar Gedanken auch weitergeben. Aber kurz bevor wir jetzt noch lesen, die Vorgeschichte, wie es auch dazu kam. Mose ist auf dem Berg und Gott redet zu ihm. Auf dem Berg empfängt Mose die 10 Gebote. Und als er nach unten zu dem Volk kommt, traut er seinen Augen nicht, denn er sieht sein Volk. Sie springen und bewegen sich um ein Kalb herum, tanzen und beten dieses Kalb an. Sie sagen zu diesem Kalb, das muss man sich mal reinziehen, dieses Kalb hatten sie gerade fertiggestellt, dieses Kalb ist noch lauwarm und das Gold, was sie aus Ägypten mitgeschleppt haben, zu diesem Kalb sagen die, du hast uns aus Ägypten herausgeführt. Unvorstellbar. Und als Mose das alles sieht, er wirft die 10 Gebote hin und er kann es einfach nicht fassen. Gottes Zorn entbrennt über das Volk und er möchte das Volk vernichten. Gott ist nicht mehr bereit, das Volk weiterzuführen. Er sagt, ich kann nicht in der Mitte sein und ich werde auch nicht in der Mitte sein. Und Mose erkämpft für das Volk. Gott, du kannst das Volk nicht einfach so vernichten. Das geht nicht. Was würden die anderen Völker denken? Es ist dein auserwähltes Volk. Du hast es doch auserwählt. Du führst uns und das wird auch nicht anders gehen. Du musst uns auch weiterführen. Aber Gott konnte nicht in dem Lager sein. Aber Mose wusste, der Mensch braucht Gott. Und Mose schlägt ein Zelt außerhalb des Lagers auf, weil er einfach auch um das Volk Angst hatte. Denn in Vers 5 hat Gott gesagt über das Volk, wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Gottes Gegenwart in diesem Volk müsste das Volk vertilgen. So hoch war die Schuld. Das Leben des Volkes stand wirklich auf Messerschneide. Dieses Zelt außerhalb des Lagers nannte Mose Zelt der Zusammenkunft. Ein Ort, wo der Mensch mit Gott in Verbindung treten konnte. Und ich finde, es ist wirklich ein tolles Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Er wurde außerhalb des Lagers gekreuzigt. Außerhalb von Jerusalem wurde er gekreuzigt. Und nur dort am Kreuz und nur durch das Kreuz kann Begegnung entstehen. Kann Gott zu uns Menschen herabkommen und eine Beziehung mit uns anfangen. Wir lesen 2. Mose 33, ab Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns ausgehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf Erden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güter vor deinen Augen, vor dein Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. So lass mich deine Herrlichkeit sehen. Steht das auch auf deiner Liste? Brennt dein Herz, Gottes Herrlichkeit zu sehen? Wie kommt Mose überhaupt darauf, dass Gott diesen Wunsch ihn erfüllen wird? Hat Mose vergessen, wer Gott ist? Oder hält Mose sich für so gut und so rein und heilig? In Vers 11 haben wir gelesen, dass Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wenn Gott mit ihm schon so geredet hat, was will er dann eigentlich noch mehr? Warum verlangt er noch mehr? Und glaub mir, ich wäre wirklich froh, wenn Gott mit mir von Angesicht zu Angesicht reden würde. Das wäre der Hammer. Ich glaube, die meisten von uns wären richtig glücklich darüber. Aber ich glaube, Mose verstand, dass Gott mehr ist als das, was er bisher gesehen hat und gehört hat. Mose wollte Gott voll und ganz kennenlernen, weil er eine Beziehung zu ihm hatte, weil er wirklich nach ihm ausgerichtet war. Und in einer Beziehung offenbart man sich. Man gibt immer mehr und mehr von sich preis. Was wäre meine Ehe für eine Beziehung, wenn ich meiner Frau nicht erzählen würde, was mich bewegt, welche Sorgen, welche Freuden, welche Empfindungen ich habe? Und wenn meine Frau mir das auch nicht erzählen würde, was wäre das für eine Beziehung? Interessanterweise fällt das Wort Gnade in diesem Abschnitt 7-mal vor. Gott hat zu Mose gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Mose wird in diesem Augenblick bewusst, Gott, der König aller Könige, hat ihm gerade sein Zepter entgegengestreckt. Und nicht nur das, er kennt sogar seinen Namen. Vielleicht fragst du dich, hä, was ist jetzt daran so Tolles? Steht doch da, er ist doch Mose. Haben nicht alle Israeliten gewusst, wie Mose heißt? Oder haben nicht auch die Ägypter gewusst, dass Mose Mose heißt? Aber ich glaube, wenn Gott Menschen Namen gibt, dann sind es Namen, die das Wesen des Menschen beschreiben. Indem Gott zu Mose sagt, ich kenne deinen Namen, sagt er damit, ich kenne dein Wesen, ich kenne deinen Charakter, ich kenne deine Fehler, ich kenne deine Macken, ich kenne deine Spannungsfelder, ich kenne deine Gedanken, deine tiefsten Wünsche. Und Mose hat verstanden, obwohl Gott seine wahre Identität kennt und auch das Innerste von ihm sieht, und doch habe ich Gnade vor ihm gefunden. Vers 13, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Mose hat in diesem Augenblick verstanden, das Ausmaß dieser Gnade, die Gott ihm gerade hier zuspricht. Gott redet mit ihm, obwohl er ihn kennt, obwohl er weiß, wie Mose ist. Auch wenn Gott heilig und gerecht ist, redet Gott mit ihm und lässt ihn in seine Gegenwart treten. Gnade ist die einzigste Möglichkeit, Gott zu begegnen, mit Gott zu reden, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Diese Gnade gab auch Mose Mut, vor ihm zu stehen und seine Bitte zu äußern. So lass mich doch deine Herrlichkeit zu sehen. Hast du in deinem Leben Gnade erfahren? Ist Jesus Christus dein persönlicher Erretter? Wenn ja, ist dir das Ausmaß der Gnade bewusst? So wie Mose es bewusst wurde, so Stückchen für Stückchen? Weißt du um die Möglichkeiten, die dir dadurch offenstehen? Er sagt, wenn ich Gnade gefunden habe, so lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er kommt mit Zuversicht, mit Freude und mit einer Hoffnung, dass Gott diesen Wunsch ihn erfüllen wird. Wenn wir anfangen zu verstehen, dass wir Gnade von Gott bekommen haben, so dürfen wir unsere Bitten, unsere Wünsche vor Gott bringen. Aus dem einfachen Grund, weil wir nicht mehr unter seinem Zorn stehen, sondern unter der Gnade und Liebe. Gott kennt auch deinen Namen. Auch wenn er weiß, wie du und ich heißen, er kennt unser Innerstes, trotzdem sagt er zu uns, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Als das Volk sich dem Götzen zuwandt, warum reagiert hier so Gott so heftig? In 2. Mose 32, 9 bis 10 sagt er, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber, sagt er zu Mose, will ich zu einem großen Volk machen. Ist Gott nicht ein wenig sensibel? Er hätte ja sagen, komm, wenn ihr mich auch neben diesem Kalb auch nochmal auch anbetet und mir auch nochmal ein paar nette Worte sagt, bin ich auch zufrieden. Nein. In 2. Mose 34, Vers 14 heißt es von ihm, denn du sollst keine anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Namen der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Warum beansprucht Gott alles? Warum gibt er sich nicht mit 99,99% zufrieden? Warum will er 100% haben? In Jeremia 2,13 sagt er, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was der Grund dafür ist, warum wir Menschen handeln? Unser Handeln liegt in unserem Bedürfnis begründet. Der Mensch ist von Grund auf leer und hat in jeder Hinsicht Mangel. Wir tun von morgens bis abends nichts anderes, um unsere Wünsche, um das, wonach unser Mensch schreit, gefüllt zu bekommen. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Zuneigung, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Streicheleinheiten. Aber was haben wir über Gott gelesen? Er ist eine nie versiegende Quelle. Was bedeutet das? Gottes Motivation für all seine Taten ist kein Mangel, sondern ein unergründlicher Überfluss an Liebe, Freude, Friede und Kraft. So wie wir versuchen, von morgens bis abends unseren Mangel auszugleichen, so ist Gott permanent damit beschäftigt, seine Fülle immer mehr und mehr überfließen zu lassen, sie uns zugutekommen zu lassen. Und weil Gott so ist, wie er ist, deshalb beansprucht er die 100%. Mose bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was ist Gottes Herrlichkeit? Was meinen wir, wenn wir sagen, Gottes Herrlichkeit? Wenn wir in das Leben Davids reinschauen, so stellen wir fest, dass er immer wieder von der Herrlichkeit Gottes spricht und auch singt. Gottes Herrlichkeit ist in Davids Leben ein Fixpunkt, an dem er sich orientiert und an dem er sich erfreut hat. Davids Leben war gezeichnet von Höhen und Tiefen. Aber immer wieder sehen wir, dass er nicht müde und nicht matt geworden ist, sondern er hatte Kraft und eine Kraft, die er sich aus der Herrlichkeit Gottes gezogen hat. Psalm 8 heißt es, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wenn ich deine Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Oder als er in die Schöpfung hineinschaute und sah, wie herrlich Gott alles gemacht hat, und wo er in das Gesetz hineinschaute und sah, wie wunderbar das Gesetz Gottes war, so lesen wir im Psalm 19: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weiser. Für David war die Herrlichkeit Gottes ein Fixpunkt in seinem Leben, an dem er sich orientieren konnte, worauf er sich fest vertrauen konnte. Und durch die ganze Bibel, wenn wir hindurchgehen, so stellen wir immer wieder fest, dass Gottes Herrlichkeit besungen wird, was er tut, was er getan hat und wie Gott ist. Ich verstehe unter der Herrlichkeit Gottes die Fülle seines Wesens. Die Herrlichkeit ist die Summe seiner vielen Charaktereigenschaften und Fähigkeit. Und wenn wir durch das Alte Testament durch sind, so sehen wir, er schickt Jesus. Und Jesus ist auch unser Fixpunkt. Und in Jesus sehen wir die vollkommene Herrlichkeit, das Maximum, was er an Herrlichkeit offenbaren konnte. Denn Johannes 1, 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Mose wollte in das Zentrum dieser Herrlichkeit hineinschauen. Da, wo alles zusammenläuft. Mose wollte da hineinschauen, von da alles ausgeht. Und Gott sagt zu ihm, das würdest du nicht überleben. Warum nicht? Wir können Gottes Herrlichkeit gut mit einem Sonnenstrahl vergleichen. Wenn die Sonne selbst, so wie seine Heiligkeit, also Gottes perfektes und reines Wesen ist, dann sind die Sonnenstrahlen die Herrlichkeit Gottes, was wir davon sehen und spüren können. Wenn wir Gottes Herrlichkeit spüren, dann spüren wir auf der einen Seite Gott, aber auf der anderen Seite auch nur die Offenbarung dessen, was er von sich preisgibt. Wir spüren ja nicht die Sonne selbst, denn sie wäre viel zu heiß für uns. Wir spüren nur die Sonnenstrahlen. Hast du schon mal lange in die Sonne hineingeschaut? Wer von euch hat das schon mal probiert? Wie lange? Lange geht nicht. Warum nicht? Die Sonne ist doch gut. Sie ist doch gesund. Wenn wir zu lange in die Sonne direkt hineinschauen, so würden wir unser Augenlicht verlieren, weil die Sonne einfach zu intensiv ist. Viel zu hell für unser Augenlicht. Schweißen gehabt, weil man ungeschützt auf den Lichtbogen geschaut hat. Und das brennt in den Augen, weil das helle Licht in unser Auge hineingekommen ist und unsere Netzhaut verletzt hat. Und genau das sagt Gott zu Mose in Vers 20. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. So intensiv ist das Zentrum Gottes, dass der sündige Mensch es nicht überleben würde, in das Angesicht Gottes zu sehen. Aber Gott, er möchte Mose seinen Wunsch erfüllen. Gott sagt zu Mose, ich habe bei mir einen Ort, einen Felsen, an dem du sicher bist. Gott möchte Mose das Maximum von seiner Herrlichkeit zeigen. Und das kann er nur, wenn er ihn schützt. Dieser Fels, in dem Mose stand, wissen wir heute, dass es Jesus Christus ist. In ihm und nur durch ihn war es möglich, Gott so nahe zu kommen und das Maximum an Herrlichkeit zu sehen, ohne dabei zu sterben. In Jesus kann Gott uns gnädig sein. In Jesus haben wir Zutritt in das Allerheiligste und dürfen Gottes Herrlichkeit sehen. Und das nur, weil Gott gnädig mit dir und mit mir ist. Bei Gott dreht sich alles um Herrlichkeit. In Johannes 17, Vers 4 sagt Jesus: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Das sagt er zu seinem Vater. In Johannes 16, 13, Vers 4 sagt Jesus über den Heiligen Geist: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Sohn verherrlicht den Vater. Der Heilige Geist verherrlicht den Sohn und den Vater. Wir sehen hier eine vollkommene Einheit, die in sich stimmig ist, die im Einklang ist. Und genau das ist auch unsere Aufgabe. In Johannes 17 betet Jesus zum Vater. Wir lesen ab Vers 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, auch in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Jesus sagt, dass er uns Herrlichkeit gegeben hat, damit wir hier auf Erden diese Einheit, Liebe, wie sie in Gott ist, auch bei uns zu sehen ist. Und ich glaube, an diesem Punkt haben wir alle ein Stück weit Mangel. Mose, er wäre gestorben, wenn er in das Zentrum dieser Herrlichkeit hineingeschaut hätte, weil er an diesem Ort die Heiligkeit Gottes, die Einigkeit, Liebe, Freundlichkeit so hoch konzentriert ist. Was sehen Menschen, wenn sie einen Blick in unser Leben als Christen hineinwerfen? Was sehen Menschen, wenn sie einen Blick in unsere Gemeinden hineinwerfen? Werden sie geblendet von der Heiligkeit, Einigkeit, Liebe, Freundlichkeit untereinander? Oder sehen sie ein schwarzes Loch, wo Machtgehabe, Lieblosigkeit, Rechthaberei, Unfrieden sich breit gemacht haben? Ich und du, wir sind berufen und auch ausgestattet von Gott, Gottes Herrlichkeit zu offenbaren, hier auf Erden. Das haben wir gerade gelesen. Warum macht Gott sich so viel Mühe um uns und auch um Mose? Warum wollte er ihm seine Herrlichkeit zeigen? Gott offenbart sich uns Menschen, weil wir es brauchen, weil ich und du es brauchen. Gott lässt seine Herrlichkeit uns sehen, weil wir es brauchen. Wir haben es nötig. Nachdem Mose Gottes Herrlichkeit gesehen hat, ruft Gott ihn nochmal zu sich. Und nach dieser Begebenheit, wo Mose mit Gott nochmal einige Tage mit verbracht hat und dann wieder runterkommt, dann lesen wir, dass Moses Angesicht geleuchtet hat. Mose ist wie eine Phosphoroberfläche geworden, die sich unter Licht aufgeladen hat und in der dunklen Welt geleuchtet hat. Trotz des Tageslichts konnten die Israeliten nicht in sein Angesicht gucken. Und er musste sein Angesicht zudecken. Wenn wir Menschen in der Gegenwart Gottes verweilen, so wird es sichtbar werden. Wir fangen an zu leuchten. Wir fangen an, uns zu verändern. Gottes Herrlichkeit, sein Glanz wird auch in uns sichtbar. Auf einmal fragen sich die Arbeitskollegen, was ist mit dem los? Woher nimmt er die Ruhe? Woher nimmt er die Kraft? Warum kann er über andere gut reden, wenn andere schlecht reden? Warum kann er geben, wo alle doch darauf bedacht sind, selber zu empfangen? Die Gemeinschaft mit Gott macht uns fähig, weiterzugeben. Wenn wir die Herrlichkeit bei ihm sehen, können wir auch weiter Herrlichkeit geben. Was wir empfangen haben, können wir weitergeben. Und somit Gottes Herrlichkeit hier auf Erden leuchten zu lassen. Ich weiß nicht, ob deine Liste noch Platz hat. Wenn ja, schreib diesen Wunsch mit auf. Wenn ich Gnade gefunden habe, so lass mich deine Herrlichkeit sehen. Amen.